Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdecke es mit jedem Kilometer.
Heute bei «Apropos» der Walter Kielholz und Credit Suisse.
Dass man die öffentlichen Akteure, SNB, Finanzministerium und Regulator, dass man untersucht, wie die operiert haben, sind die gut vorbereitet gewesen, haben die entschieden, haben die vielleicht, aus welchen Gründen haben sie anders entschieden, dass sie es nicht gemacht haben. Also das ist sicher ein Bereich, wo ich sehr wichtig finde, dass man das zügig aufarbeitet.
Der Walter Kielholz ist einer der letzten Vertreter des grossen Zürcher Wirtschaftsfreisinn. Er war lange beim Rückversicherer Swiss Re, bevor er über 10 Jahre lang im Verwaltungsrat von der Credit Suisse gesessen ist. Einige Jahre auch als Präsident. Nach der Übernahme von der Credit Suisse durch die UBS hat der Walter Kielholz lange geschwiegen. Bis jetzt.
Ja, wisst ihr, CS war natürlich für Zürich etwas anderes als einfach irgendetwas. Der Zürcher hat natürlich zu seiner SK und so hat er eine andere Beziehung gehabt.
Er hat im Jogos Brusos und im Mario Stäubles Interview gegeben. Und der Mario, Inlandchef vom Tagesanzeiger, steht jetzt bei mir im Studio. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Mario.
Sali Philipp.
Mario, wir fangen an mit der Person Walter Kielholz. Wo hast du ihn getroffen? Was ist das für ein Typ?
Wir haben schon seit einiger Zeit versucht, mit ihm zu reden, weil er als früherer Präsident von der Credit Suisse eine zentrale Figur ist im Niedergang von dieser Bank und auch im Verständnis davon, was da eigentlich passiert ist. Es hat dann ein Hin und Her gegeben mit seiner Agentur. Das ist eine der grossen PR-Agenturen in Zürich. Und wir haben ihn dann können dort treffen, schlussendlich nach mehrfachem Nachhaken. Und als Typ ist er interessanterweise sehr bodenständig. Also er pflegt eine sehr direkte Sprache, sehr zürcherisch auch, hat auch alte Zürcher Begriffe. Also, wer ist der Böhlimann zum Beispiel? Also, ist sehr nahbar. Aber gleichzeitig merkt man auch, dass er sehr viel Zeit halt in Verwaltungsratszimmer verbracht hat und sehr schnell kann wechseln zwischen knallhart dagegenheben und konziliant jemanden versuchen einzunehmen.
Hm. Wie ist er denn zu dieser Person geworden, die er heute ist, zu dieser wichtigen Figur auch in der Zürcher und Schweizer Wirtschaft?
Also seine Wurzeln liegen in der Rückversicherung. Er hat ursprünglich an der HSG studiert und ist dann in der Rückversicherungsbranche und ist eigentlich in der Swiss Re gross geworden. Und man muss verstehen, dass die beiden Unternehmen, Swiss Re und Credit Suisse, miteinander verhängt waren. Früher hatten die so eine Art Cross-Beteiligung gehabt. Und aus dem heraus ist er dann auch in den Verwaltungsrat von der Credit Suisse gekommen. Und das war eigentlich seine Leiterin. Sein Mentor war Ulrich Brehmi, das war ein weiterer grosser Zürcher Freisinniger. Und der hat ihn auch mit aufgezogen. So. Und früher war es halt noch so, dass der Freisinn wirklich halt ein Netz war, ein Filz, wie man auch sagt, der zusammengekippt hat, der sich gegenseitig geholfen hat. Herr Kielholz hat selber auch noch erzählt, zum Beispiel von der Division 6 im Militär und vom Rotary 1, das ist ein Rotary-Club in Zürich, wo so Fäden zusammengelaufen sind und wie sich dann das immer so angefangen hat auflösen, aber er war noch Teil von dieser Generation.
Uns interessiert es vor allem seine Zeit bei der Credit Suisse. Du hast schon ein bisschen angedeutet, wie er dort in den Verwaltungsrat gekommen ist. Das war dank der Swiss Re, oder?
Genau, das war eine Kreuzbeteiligung und so hat das eigentlich angefangen. Und 2003 ist er Präsident geworden und ist das 6 Jahre lang geblieben bis 2009.
Wie war er als Präsident? Was waren seine Schwerpunkte, die er dort gesetzt hat?
Also ich glaube, die grösste Aufgabe war, es hat ja nach der Jahrtausendwende hat den Dotcom-Crash gegeben. Und er musste die Bank stabilisieren und aus dem rausholen, oder? Ich glaube, das war der grösste Brocken.
Und das hat er geschafft?
Ja, das hat er geschafft. Also wenn man die Jahre dazu mal anschaut, ist die Credit Suisse besser dargestanden. Es ist auch besser durch die Wirtschaftskrise im 2008 durchgekommen, wenn man sich zurückerinnert, wo die UBS gerettet werden musste. Die Credit Suisse ist dazu mal besser gegangen.
Hm. Aufgehört hat er 2014. Eine gewisse Nähe zur Bank hat er seither immer noch gehabt. Wie hat er jetzt die aktuelle Wirrnis, wie hat er den Niedergang von seiner alten Bank erlebt?
Also er hat immer zuerst mal betont, dass er kein Inside-Wissen hat. Das war ihm sehr wichtig, oder? Dass er quasi als Außenstehender wahrgenommen wird. Man hat dann aber gemerkt, ganz so einfach ist es nicht. Also er hat dann gesagt, ja, er hätte schon in der Woche, bevor es wirklich dann die Übernahme gekommen ist, bevor Frau Keller-Sutter das Ende der Credit Suisse verkünden hat müssen, dass er schon gewisse Signale gehabt hätte. So. Und ich glaube, wenn man mit ihm redet, dann kommen da ganz viele, in Anführungsstrichen, Niedergangsmerkmale, die er sieht und festmacht, die sich zum Teil überschneiden mit dem, was Medien auch schon berichtet haben.
Mhm, zum Beispiel?
Ja, halt einfach die grossen Skandale, die es gegeben hat, also der Fall Greensill zum Beispiel oder der Hedgefonds Archegos, wo Konkurs gegangen ist, wo Credit Suisse sehr viel Geld verloren hat. Aber was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass er zum Beispiel aufs Personalkarussell verweist oder dass er sagt, die Bank hat ein Reputationsproblem angefangen zu bekommen, wie ein Karussell in Gang gekommen ist, dass es immer schneller, immer mehr Wechsel gab an der Spitze. Und dass das ein vertrauenszerstörendes Merkmal ist bei einer Grossbank. Wenn obendrauf Menschen schnell wechseln, dann gibt es keine Linie mehr drin und man weiß nicht mehr recht, wer ist es eigentlich, man weiß nicht mehr, was ist eigentlich die Strategie. Alle kommen immer wieder mit neuen Plänen. Und das ist wie so etwas, wo eigentlich die Stabilität, die sollte immer bestehen bleiben, die sollte nicht verkeilen. Und das ist eines der Merkmale, die er genannt hat.
Mhm. Hat er den Leuten an der Spitze benannt und hat noch andere Anzeichen gesehen für diesen Niedergang?
Ja, also was er auch genannt hat zum Beispiel, ist der Abgang von Antonio Horta Osorio, von dem portugiesisch-britischen Präsident, der die Credit Suisse kurzzeitig hatte und der dann hat müssen gehen wegen Verletzungen von Corona-Quarantänebestimmungen. Und er hat gesagt, das sei ein absolut peinliches Schauspiel. Das könnte doch nicht sein, dass eine Grossbank mit dem Präsidenten da so etwas durch muss, oder? Und dann hat er noch weitere Sachen festgemacht, zum Beispiel, dass das Zinsumfeld schlecht war und dass halt die Leute angefangen haben, ihr Geld abzuziehen. Also er hat wie so einen perfekten Sturm beschrieben, wo die Bank reingeraten ist.
Er hat einen perfekten Sturm beschrieben und wo ist eigentlich gesehen, was denn wirklich passiert ist?
Am Sonntag, am 19. März, ist er, weil er geahnt hat, dass etwas passieren wird, ist er einmal vor den Fernseher gekommen.
Ich bin am Sonntagabend mit meiner Frau. Ich habe schon gewusst, dass etwas kommt. Haben wir sogar einen Schweizer Fernseher eingeschaltet, was also selten vor. Und sind da so relativ vor der Brase. Der Boden und der Füße verloren einen Moment lang, oder? Mehrere Gründe. Auch emotional. Oder? Ich habe also 10 Jahre von meinem Leben für die Bank gearbeitet. Immerhin ein Viertel vom Berufsleben. Mhm.
Du hast erzählt, wie er der Bank selber eine gewisse Schuld gibt. Wie du da die Rolle der Politik in dieser ganzen Krise beurteilen?
Ich finde, das war fast das Interessanteste an diesem Gespräch. Er hat einen Trick benutzt. Er ist mit einem Artikel gekommen vom Ex-Chef der englischen Zentralbank. Und er gesagt, der sagt, die Schweiz hat geschlafen. Die Schweiz hat nicht reagiert im Herbst. Und übrigens, das sagen ganz viele andere auch noch.
Also schon im Herbst, weit vorher.
Ja, genau. Heute sagen ganz viele andere in New York, in Washington, in Hongkong auch noch, hey, wieso hat man im Herbst nicht eingegriffen? Weil man muss verstehen dazu, dass die Bank, die hat nicht ein Eigenkapitalproblem gehabt, sie hat nicht zu viel Schulden gehabt. Das Problem war, dass ihre Liquidität gefehlt hat, also dass die Leute immer mehr Geld abgezogen haben aus dieser Bank. Oder unter anderem wegen dem legendären Twitter-Sturm, den es gegeben hat, aber auch aus anderen Gründen, oder? Weil das Vertrauen einfach angeschlagen war in die Bank. Das heisst, die Bank war nicht mehr liquid gewesen, oder man hat gesehen, dass sie in das Problem hineinlaufen. Das ist sehr ein sehr ungewöhnliches Problem in diesem Ausmaß. Und es hat sich dann irgendwann die Frage gestellt, müssen da die Nationalbank, die FINMA und der Bundesrat müssen die in irgendeiner Form eingreifen. Und die Meinung, die sich anfängt herauszukristallisieren auf den internationalen Finanzplätzen, ist, es gibt wahrscheinlich einen Case, dass man das hätte machen sollen. Und alle wollen jetzt wissen, warum ist die Nationalbank, die FINMA und der Finanzminister vor allem, Ueli Maurer, warum sind sie nicht aktiv worden? Warum sind sie nicht raus? Es ist natürlich super gefährlich, weil wenn du sagst, Achtung, wir haben ein Problem, wir müssen handeln, dann gibst du gleichzeitig zu, dass du ein Problem hast. Und das ist eine super heikle Aufgabe, die man da möglicherweise gehabt hätte, oder? Und er benutzt eben den Trick mit dem Artikel von jemand anderem, um zu sagen, eigentlich hätten wir doch. Und dann haben wir immer wieder nachgefragt und dann ist schon rausgekommen, dass er das auch findet. Dass man eigentlich, warum hat es das Vakuum gegeben im Herbst 2022? Und das ist, glaube ich, eines der ganz grossen Rätsel, die bis jetzt noch nicht gelöst ist im Fall Credit Suisse und wo die PUC, wenn sie dann kommt, also die Parlamentarische Untersuchungskommission, die wird hier eine Antwort bringen.
Und auch hier hat der Waldkirch als kein Insider-Wissen, warum es so hoch ist oder eben nicht so hoch ist.
Ja, da hat er ausdrücklich immer wieder betont, so, ja, da muss man halt einfach auch Zahlen kennen. Man muss wissen, wie viele Milliarden sind denn da rausgeflossen. Und die genauen Details, die werden sehr eng gehalten, oder?
Wir sind wieder zurück nach der Werbung.
Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. Entdeck's mit jedem Kilometer.
Ich nehme mir schwer an, dass ihr mit ihm auch über seine eigene Rolle geschwätzt habt. Hat er auch einen Anteil daran, wie es der Bank am Schluss gegangen ist?
Ja, also was sind die wichtigsten Entscheide, die jemand an einer Spitze von einer Organisation fehlt? Das sind Personalentscheide. Und er war beteiligt und hat Einfluss genommen auf wichtige Personalentscheide. Und sagen wir mal, in der Öffentlichkeit wird allgemein die Frage aufgeworfen, zum Beispiel nach der Verantwortlichkeit von Urs Rohner. Das ist der langjährige Präsident von der Bank von 2011 bis 2021. Anwalt, kein Banker. Und er, der Walter Kirchholz, hat sicher eine Rolle gespielt dabei, dass der Urs Rohner Präsident geworden ist von dieser Bank. Also, dass er auf den wichtigsten Stuhl gekommen ist. Und da stellt sich dann schon die Frage, ist der Entscheid gut gewesen?
Mhm. Und was sagt denn auf die Frage?
Das ist ihm nicht einfach gefallen zu antworten. Und dann hat er auch da wieder einen Trick benutzt und gesagt, ja, er könne sich heute nicht vorstellen, wie er damals hätte anders entscheiden sollen. Also er hält einen Millimeter davor, zu sagen, ja, das ist vielleicht nicht so gut gewesen, hält er an und tut das so ein bisschen sidesteppen, oder? Und gleichzeitig sagt er, es ist halt irgendwie einfach schon so lange her. Man hätte ja nachher, wo man gemerkt hätte, dass der Herr Rohner nicht das Ergebnis liefert, wo er eigentlich sollte, hätte es andere gegeben, die hätten eingreifen müssen, nämlich der Verwaltungsrat, der auch dort war. Der kritisiert er, dass er sagt, wo ist denn der eigentlich gewesen? Und andererseits die Aktionäre, die einen Präsidenten nicht bestätigen jedes Jahr, wenn ihnen der nicht passt. Und der ist halt immer bestätigt worden. Das Ganze tut natürlich ein bisschen vernachlässigen, dass es nicht so aktives Aktionariat gibt, wie in einer Demokratie, wo man den Präsidenten abwählt. So. Mm. Es ist vielmehr halt auch eine Abnickerei im Gang. Und da hat auch niemand reagiert. Das wird dann so ein bisschen klein geredet.
Ein grosses Symbol für die Entfremdung zwischen Bank und Bevölkerung und für den Eskapismus dieser Banker war der Brady Dugan und seine wahnsinnig hohen Bezüge. Ist auch Walter Kirchholz verantwortlich gewesen, als der Brady Dugan Chef geworden ist?
Ja, er ist mitverantwortlich zum Beispiel für den Incentive Plan, den es dort gegeben hat. Oder? Und das ist interessant. Der Herr Dugan hat ja mal über 70 Millionen Bonus bekommen.
In einem Jahr?
Genau, also es war so ein Ergebnis von mehreren Jahren laufenden Plan. Und das Argument von Kirchholz ist da, er sagt, wir haben das schlicht nicht erwartet, dass der Bonus könnte so hoch sein könnte. Und zwar war ihr Ding gewesen, sie haben einfach gesagt, ja, wenn wir auf eine bestimmte Art besser performen als alle anderen, dann gibt es Bonus. Er hat gesagt, sie sind nicht viel besser gewesen, sondern alle anderen sind viel schlechter gewesen. Dann ist es einfach viel schlechter gegangen, diese Bank. Und das hat einfach den Bonus in ungeahnte Höhe getrieben vom Herrn Dugan. Und sie haben, er sagt heute offen, der Kirchholz, wir hätten das müssen deckeln. Wir hätten müssen sagen, bei X Millionen ist fertig. Mhm. Und das haben sie schlicht vergessen oder gar nicht erwogen, weil sie es gar nicht so weit gedacht haben. Mhm. Und das sagt er heute offen, das war ein Fehler gewesen. Und er sagt noch mehr, er sagt, man hätte ihm sollen trotzdem einfach das nicht auszahlen. Weil es einfach so reputationsschädigend anfängt zu werden irgendwann, oder?
Nach 4 Jahren hat er auf dem Plan 70 Millionen nicht bekommen. Das hätte ich nicht im Trennen lassen. Und das war der Fehler gewesen, wo man damals gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, da muss er die Miete drauf haben. Die Outperformance ist ja gekommen, weil alle anderen Banken so schlecht waren. Das war eigentlich der Grund. Also, und abgesehen davon hätte man es auch dann noch anders handeln am Schluss. Man hätte einfach müssen sagen, das zahlen wir nicht. Fertig.
Da kommt ja auch das Grundproblem, wenn man anfängt, die Boni ausschütten und gleichzeitig kommt später der Staat und muss die Bank retten. Was sagt das zu diesem Grunddilemma?
Ja, da haben wir auch also mehrfach darauf herumgeritten. Und dort argumentiert er einfach mit der internationalen Finanzwelt. Und sagt, look, New York, Tokio, Hongkong, die zahlen die Löhne. Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr da mitheben, sonst gehen die guten Leute dahin. Und das funktioniert so. Und ich führe jetzt die Bonusdiskussion seit 30 Jahren und sie ändert sich nicht und findet euch damit ab. So, das ist so ein Moment, wo er so knallhart ist. Mm. Und wo man ein bisschen ratlos einem dann auch zurücklässt, ehrlich gesagt.
Neu in der Bonendiskussion, die er seit 30 Jahren führt, ist, dass er selber auch ins Zentrum rückt. Der Thomas Aschi, der Fraktionspräsident der SVP, hat ja verlangt, dass der Walter Kirchholz seinen Lohn zurückgibt. Macht er das?
Ja, man muss sehen, das war ein Tweet von Thomas Aschi, gerade direkt, wo Credit Suisse wirklich wo sie kollabiert ist. Aus dem Moment raus. Also man merkt auch die Emotion vom Herrn Aschi, oder? Aber die Forderung steht im Raum und sie ist auch sonst immer wieder mal aufgetaucht. Und da sagt der Kirchholz einfach, es ist zu lang her. Zahle ich nicht zurück. Man kann mich nicht für etwas verantwortlich machen, wo so viel Zeit vergangen ist, wo ich nicht entscheiden konnte, über die 15 Jahre hinweg. Er sagt aber, er hat früher noch mal einen Bonus zurückgezahlt bei der Swiss Re, wo es in einem Jahr auch ganz schwierig war. Dort haben sie quasi entschieden, zurückzugehen. Also die Entschädigung.
Der Tweet von Thomas Aschi war nicht die einzige kritische Einlassung von der SVP gegenüber dem Walter Kirchholz. Woher kommt die Animosität gegenüber ihm?
Ja, da können wir jetzt vielleicht den Bogen zurückschlagen zur Politik. Es gibt wie eine Feindschaft zwischen dem Freisinn und der SVP und man kann es sogar ein bisschen personifizieren zwischen dem Herrn Kirchholz und dem Herrn Blocher auch.
Also wir sind ja nie grosse Freunde, der Blocher und ich. Das muss man sehen. Hauptsächlich hat sich das um das Europa-Thema herum, weil ich natürlich eher gegenüber Europa eine andere Gesicht hatte. Ich habe auch gefunden, natürlich bin ich ein Freisinniger. bin sicher kein SVP. Und ich habe auch gefunden, dass eine moderne Gesellschaft eben anders aussieht als das, was der Herr Blocher als Ideal propagiert. Und er hat das ja bei kaum jemandem sehr gerne gehabt, aber bei mir hat er es ganz besonders gehasst.
Der Kielholz ist ein, also der SVP hat ihm immer vorgeworfen, ein Euroturbo, oder? Der ist ein Internationalist, der will offene Grenzen und das hätte der Blocher nicht wollen, oder? Und der Kielholz sagt selber, er war aktiv gewesen auch, also er ist zum Beispiel bei Avenir Suisse oder so, bei den Freunden der FDP. Und er hat uns on the record gesagt, er habe Einfluss genommen auf andere Wirtschaftsführer, dass sie nicht das Lied vom Blocher singen.
Dann habe ich natürlich auch versucht, bei den Wirtschaftsführern in der Schweiz zu verhindern, dass die alle einem Blocher sein Lied singen.
Und das hat natürlich der Blocher gewusst. Und also, das war einfach ein Gegner von ihm.
Mhm.
Und gleichzeitig gibt es noch eine andere Ebene. Oder zumindest bringt das der Kielholz ein. Er sagt, der Blocher ist immer geschnitten worden vom Zürcher Establishment. Und das hat ihn verletzt. Und er, der Kielholz, war quasi auch die Verkörperung von diesem Establishment.
Hat er ihn dann geschnitten?
Ja, die haben sich schon immer wieder mal getroffen und reden auch miteinander. Und es gibt auch ein Interview, wo sie mal aufeinander getroffen sind. Und da verstehen sie sich dann schon, aber die sind halt einfach wie auf zwei unterschiedlichen Planeten unterwegs. So. Und bei diesen zwei Männern prallen einfach die beiden Sichtweisen aufeinander, oder? Und entsprechend gibt es dann halt einfach immer auch Druck. Also auch der Herr Blocher hat massiv Druck ausgeübt auf den Kielholz. Und auch quasi den verantwortlich gemacht für den Niedergang von der Credit Suisse. Oder weil er quasi den FDP-Filz das alles eingefädelt hätte und die falschen Leute eingesetzt hätte, die dann die Bank an die Wand gefahren hätten. So. Das ist Blocher Erzählung.
Komm, wir verlassen die Politik nochmal und reden über die neue Bank. Was erwartet Wald Kielholz bei dieser neuen Megabank?
Er hat gesagt, er werde im Ausland immer darauf angesprochen, ja, ob dann die Schweiz die neue Bank retten könne. Und dann sagt er immer, ja, ja, kein Problem.
Wie?
Da gibt es wieder zwei Ebenen. Oder? Das eine ist, es kann wieder passieren, dass so eine Bank in eine Liquiditätskrise kommt. Oder? Wir haben jetzt gesehen, das geht sehr schnell heutzutage, dadurch, dass die Leute halt digital können ihre Konten bewegen und von einer Bank zur anderen ihr Geld verschieben. Also das Risiko, das ist nicht weg. Und da gibt es quasi die Liquiditätsebene und dann gibt es die politische Ebene. Und das, sagt er, macht ihm am meisten Sorgen, weil die Schweizer Politik hat jetzt zweimal eine grosse Bank retten. Und das ist auch eine unglaubliche Peinlichkeit für das Land und für die hiesige Politik, dass das nicht funktioniert. Und dass man die ganze Zeit verspricht, es wird nie wieder passieren und dann passiert es doch wieder. Was natürlich der politische Wille, das wieder zu machen, mindert. Oder? Und es gibt ja jetzt auch Stimmen, die sagen, wir brauchen doch gar keine Grossbank in diesem Land. Oder? Und das ist wie so fast ein entscheidender Punkt. Also wie tut sich Politik versus dieser neue Grossbank positionieren. Und gleichzeitig sagt er, man wird nie darum herumkommen, dass eine Nationalbank muss Lender of Last Resort sein, also Liquidität zur Verfügung stellen, wenn eine Bank in so eine Situation kommt, weil das System ist so gebaut, oder? Jede Bank nimmt kurzfristig Geld entgegen von Leuten, die sparen, die Vermögen, oder? Und gibt langfristig Geld raus, Betriebskredit, Hypotheken und so. Und da drin steckt das Risiko, dass wenn die kurzfristigen Schulden der Bank weggehen, dass in ein Loch hineinläuft oder in ein Liquiditätsproblem. Und das kriegt man nie weg und das muss man stoppen und für das gibt es Nationalbank. Und er hat gesagt, sie können nicht eine Bank so reformieren, dass es keine Bank mehr ist. Und das ist ein Argument, das in meinen Augen Gewicht hat. Und das ist auch der Grundsatzkonflikt, wo die ganzen Too-Big-to-Fail-Regeln damit kollidieren. Oder? Weil man versucht eigentlich, das irgendwie in den Griff zu bekommen, aber es ist einfach, wie es so grundsätzlich ist, sehr schwierig.
Also hat er auch nicht das Gefühl, dass die Bank zu gross wäre?
Er sagt, doch, ich glaube schon. Wir haben darauf angesprochen, dass die Bank, deren ihre Bilanzsumme ist etwa doppelt so gross wie das Schweizer BIP im Moment, oder? Und er sagt...
Bruttoinlandprodukt.
Genau, das Bruttoinlandprodukt. Und er sagt halt, die schiere Grösse, das gibt es eigentlich sonst nicht, oder in anderen Ländern. Und er sagt, die meisten europäischen Staaten haben ihre Grossbanken verloren inzwischen, in den letzten 20 Jahren. Es gibt nur noch wenige, die noch eine oder zwei haben. Und er sagt einfach, man muss quasi ein Risikoportfolio zusammenstellen. Also eine Bank muss verschiedene Bestandteile haben, wo insgesamt das Risiko eine bestimmte Höhe nicht überschreitet. Also er ist auch dafür, dass man anfängt, Teile abzustoßen. Er hat dann aber sich nicht darauf einlassen, wo wir dann gefragt haben, ja, welche Teile denn, was denn genau? Da ist er dann ein bisschen vage geblieben, weil er sagt auch wieder, das muss man halt von innen kennen, um eine gute Entscheidung zu fällen. Er sagt aber, ja, einfach die ganze Investmentbank verschütten, das ist keine gute Idee.
So. Aber so zusammengefasst kann man sagen, er glaubt daran, dass die neue Bank Erfolg hat und nicht gerettet werden muss.
Ja, also er glaubt vor allem, dass es für die Schweiz gut ist, wenn sie so eine Bank hat. Er sagt zum Beispiel, heute wird der Kapitalmarkt in der Schweiz im Wesentlichen von den beiden Grossbanken schon organisiert worden über die letzten Jahre. Also wenn jemand Obligationen rausgibt oder der Staat Geld beschafft, dann läuft das meistens über die Schweizer Grossbanken. Und das ist wie auch ein bisschen finanzielle Infrastruktur. Hat einen Swissair-Vergleich gebraucht, oder? Man hat zwar jetzt nicht mehr mit der Lufthansa-Tochter Swiss, hat man nicht mehr eine ganze eigene Schweizer Airline, aber man hat immer noch einen Knoten in der Schweiz sozusagen. Und man hat gesagt, das ist so wichtige Infrastruktur, die wollen wir hier im Land haben. Und er argumentiert, ja, wir wollen halt auch die Finanzinfrastruktur bei uns im Land haben. Man kann schon sagen, dass JP Morgan halt die Dienstleistungen erbringt. Oder das hat ein Beispiel gebracht von einer chinesischen Bank, oder? Und das ist nicht ganz frei von Interesse. Da lässt sich dann irgendwann Politik und Wirtschaft nicht mehr einfach auseinanderdividieren und in separate Sphären trennen. So.
Wir haben die Sendung angefangen mit der Ansage, dass der Wald Kielholz ein von den letzten Vertreter des Zürcher Wirtschaftsvereins ist. Einer von den Managern, der noch weiss, was ein Böhlimann ist. Warum ist er einer der Letzten? Warum gibt es das nicht mehr?
Weil sich die Welt verändert. Weil die alten Netzwerke sich aufgelöst haben. Weil die jungen Generationen, die nachwachsen, andere Interessen haben. Weil es diverser ist, die Welt. Zürich ist viel diverser geworden. Die Leute haben andere Hintergründe. Es ist viel grösser geworden. Die Leute sind mobiler. Es gibt wie einfach die zentralen, informellen oder so halbformellen, eben so Zünfte oder das Militär und so, die Netzwerke, die sind eigentlich in grossen Teil in Auflösung begriffen oder schon aufgelöst.
Du darfst das bedauern?
Ja, das ist noch interessant. Also irgendwie hat schon so ein Bedauernselement, aber gleichzeitig sagt halt einfach auch, das ist der Gang der Dinge. Und das ist in allen grossen Metropolitanräumen so, dass sich das anfängt aufzulösen. Und interessant für uns Journalistinnen und Journalisten ist eigentlich, gibt es denn auch neue? Wo sind denn eigentlich die neuen Netzwerke? Gibt es die überhaupt? Oder funktioniert das nicht mehr so, oder?
Und?
Darum stelle ich die Frage. Ich kann noch nicht die fertigen Antworten. Also, man kann sich dann so fragen, sind das so Thinktanks und so Projekte, sind die gleich stark? Und da muss man sagen, nein, oder? Weil was da außergewöhnlich ist, war, dass die Wirtschaft und die Politik so eine enge Allianz hatten, oder? Und das ist ein bisschen verkehrt. Also, es gibt weniger Wirtschaftsführer, die in der politischen Dimension in der Schweiz noch integriert sind heute. Und darum handelt das nicht mehr so zusammen, oder? Kehl hat gesagt, ja, schau, bei der Swiss hat es schon nicht mehr richtig funktioniert, dass man die noch können, in Anführungsstrichen retten konnte. Das war eigentlich dann schon fast vorbei gewesen, oder schon ganz vielleicht, oder? Und was mich interessiert und was ich noch keine Antwort darauf habe, ist die Frage, ja, vor allem im Krisenmoment, oder, wenn man muss handeln, wer handelt denn? Irgendetwas muss dann passieren. Und für das braucht es irgendeine Struktur, die in place ist, oder? Wenn man zum Beispiel an Corona-Kredite denkt, wo Banken und Finanzministerium in der Schweiz extrem schnell aufgefädelt haben, wie fast in keinem anderen Land, dann kann man sagen, dort hat es funktioniert. Dort hat es die Nähe, die wir ja oft kritisieren, das war ein Vorteil gewesen, oder? Genau, aber das ist etwas, was mich interessiert, wo wir aber noch nicht alle Antworten haben.
Danke, Mario.
Gern geschehen.
Das Interview von Jagos Brusas und Mario Stäubli mit dem Wald Kielholz lest ihr heute auf unserer Seite. Ich empfehle es allen sehr. Das war sie. Unsere aktuelle Folge. Apropos, ich habe geschwätzt mit Mario Stäubli, dem Inlandschef von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.